Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Heute Nachmittag heißt das Thema die Bibel und das Jenseits. Wir wollen anhand der Bibel sehen, was die Bibel ganz Konkretes darüber zu sagen hat. Über die himmlische Herrlichkeit einerseits, aber dann wollen wir auch den Ausdrücken wie Hades, Sheol, Hölle, Tartarus, Abgrund, Paradies, dritten Himmel, das Vaterhaus, das himmlische Jerusalem und so weiter nachgehen. Frage: Haben alle das Skript bekommen? Nein, das ist wichtig, man muss das haben. Unter dem ersten Punkt wollen wir uns heute Nachmittag mit den drei Himmeln beschäftigen. Die Bibel unterscheidet mehr als einen Himmel. Wir finden die Atmosphäre, den Lufthimmel, in 1. Mose 1, Vers 6 bis 8, beim zweiten Schöpfungstag. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, und sie scheide die Wasser von den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied die Wasser, welche unterhalb der Ausdehnung, von den Wassern, die oberhalb der Ausdehnung sind. Und es war also, und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und es war Abend und es war Morgen, zweiter Tag. Hier wird die Ausdehnung Himmel genannt. In der Fußnote zu diesem ersten Punkt unten habe ich erklärt, man sollte das Wort, das hebräische Wort Rakia, unbedingt mit Ausdehnung, auf keinen Fall mit Feste oder Wölbung übersetzen. Rakia geht nämlich zurück auf ein Verb, das heißt Raka, blätten, breitschlagen, dünnschlagen. Und von daher bedeutet Rakia etwas, das sehr dünn und weit ausgebreitet ist. Es enthält aber in der Wortwurzel drin nichts Metallisches oder Gewölbtes. Einfach der Grundgedanke ist dünn und weit ausgedehnt. Und das ist eine schöne Bezeichnung für die Atmosphäre, die eben hauchdünn ist, aber weit, weit ausgedehnt. Hier beim zweiten Schöpfungstag musste die Atmosphäre gewissermaßen der Trennungsbereich sein zwischen dem Wasser unten auf der Erde und einer Wasserdunsthülle damals, die als Strahlenschutz und Treibhauseffekt vor der Sintflut eine Funktion hatte. Die ist aber in der Sintflut dann abgeregnet und darum existiert die heute nicht mehr. Also diese Wasserdunsthülle. Die ist weg, aber es geht uns jetzt einfach um den Ausdruck der Ausdehnung als Lufthimmel. Das, was wir als blauen Himmel sehen, das ist die Atmosphäre. Die Bibel unterscheidet weiter den Kosmos, das Weltall. In 1. Mose 1, Vers 1 finden wir nämlich schon, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das ist nun nicht die Atmosphäre, sondern das ist das Weltall, der Kosmos. Wenn wir 1. Könige 8 aufschlagen, dann lernen wir, diese beiden Himmel noch einmal zu unterscheiden. Bei der Einweihung des Tempels in Jerusalem sagte Salomo, das kann ja nicht sein, dass Gott in diesem kleinen Raum des Allerheiligsten wohnen sollte. in wörtlichem Sinn, dass Gott da eingegrenzt wäre. Und Salomo sagt, 1. Könige 8, 27, aber sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Siehe, die Himmel und der Himmel können dich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Der Ausdruck der Himmel und der Himmel bezeichnet die Atmosphäre und dann der Kosmos, der die Atmosphäre in sich beinhaltet und selber so unvergleichlich viel größer ist. Das heißt, im ganzen Weltall kann Gott nicht gefasst werden. Er ist allgegenwärtig. In Jerusalem hat er sich auf ganz besondere Weise offenbart. Das heißt, wohnen an einem Ort. Aber Gott kann nicht auf diesen Ort eingegrenzt werden. Das ganze Weltall, der Himmel und der Himmel können ihn nicht fassen. Und wenn man diese Unterscheidung einmal hat, von zwei Himmeln, ist man weniger überrascht, wenn es dann im Neuen Testament plötzlich um einen dritten Himmel geht. Paulus schreibt in 2. Korinther 12, Vers 2, ich kenne einen Menschen in Christo. Vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außer dem Leib, weiß ich nicht. Gott weiß es. Einen Menschen, der entrückt wurde bis in den dritten Himmel. Und ich kenne einen solchen Menschen, ob im Leib oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, welche der Mensch nicht sagen kann oder sagen darf. Über einen solchen werde ich mich rühmen. Über mich selbst aber werde ich mich nicht rühmen. Es sei denn meiner Schwachheiten. Paulus spricht also hier von einer Entrückung in den dritten Himmel. Das ist also ein Bereich, der nicht übereinstimmt mit dem bekannten Weltall. Weder mit dem Lufthimmel noch mit dem Universum. Gagarin damals, einer der ersten russischen Kosmonauten, hat doch da, das war 59, ich mag mich nicht mehr erinnern, ich war gerade ein Jahr alt, hat er doch gesagt, er hätte Gott nicht gesehen, er sei doch ins Weltall geflogen, hätte Gott nicht gesehen, um den sowjetischen Atheismus zu stützen. Das war wirklich Torheit, Dummheit. Denn er ist ein bisschen über den Lufthimmel hinausgekommen, über den ersten, und hat so den Bereich des zweiten Himmels in seinem Anfangsstadium, Anfangsbereich hat er da besucht. Das hatte nichts zu tun mit dem dritten Himmel. Und dann kommt noch dazu, ein Evangelist hat das einmal sehr hart ausgedrückt. Mit einem solch, es heißt doch in der Bergpredigt, glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und mit einem solchen schmutzigen roten Herzen kann man Gott nicht schauen. Ja, also das zu den drei Himmeln. Jetzt eine sprachliche Bemerkung. Für Himmel steht im Alten Testament immer das hebräische Wort Shamayim. Dieses Wort kommt nur in der Mehrzahl vor. Das gibt es nicht in der Einzahl. Auch dann, wenn nur ein Himmel gemeint ist, benutzt man immer Shamayim. Das ist der Grund, warum gewisse Übersetzungen, die haben die Himmel, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, und andere haben den Himmel. Es sind beide richtig. Das ist das Gleiche, zum Beispiel auch das Wort Mayim, das heißt Wasser, ist hebräisch ein Mehrzahlwort, das nicht in der Einzahl vorkommt. Mayim, Mayim heißt Wasser, Wasser. Aber das ist der Grund, warum die einen Übersetzungen haben die Wasser, über den Wassern, und andere haben über dem Wasser. Das ist ein Mehrzahlwort, das gar nicht in der Einzahl gebraucht wird. Im griechischen Neuen Testament kommt Himmel in der Einzahl vor, Uranos, und in der Mehrzahl, Uranoi. Und hier eine Regel. Eine Regel kann bekanntlich auch Ausnahmen haben. Die Einzahl bezeichnet eher das Sichtbare. Also einen sichtbaren Himmel. während die Mehrzahl eher für den himmlischen Wohnort Gottes verwendet wird. Im Englischen haben wir doch zwei Wörter für Himmel, Sky und Heaven. Also Gagarin ist ein bisschen über den Sky hinausgekommen, über den Lufthimmel, aber Heaven bezeichnet dann eher den Wohnort Gottes, den dritten Himmel. So kann man das im Englischen sehr schön unterscheiden, das haben wir auf Deutsch nicht. Und wie gesagt, im Neuen Testament wird das mit der Einzahl bzw. mit der Mehrzahl so unterschieden, als Regel. Jetzt haben wir bereits die Brücke zum nächsten Thema. Zweitens das Paradies. Und zwar aus dem Grund, weil in dieser dritten Himmelstelle, 2. Korinther 12, da wurde doch das Ganze zweimal von Paulus erzählt. Und beim ersten Mal sagt er, in den dritten Himmel entrückt, und nachher sagt er, ins Paradies entrückt. Das macht uns also klar, dass der Begriff Paradies, der dreimal im Neuen Testament vorkommt, Lukas 23, 34, 2. Korinther 12, 4 und Offenbarung 2, 7, dass das etwas zu tun hat mit dem dritten Himmel. Die Septuaginta-Übersetzung, das ist die älteste griechische Bibel, 3. Jahrhundert vor Christus, die hat den hebräischen Text 1. Mose 2, Vers 8 so übersetzt. Und der Herr, Gott, pflanzte ein Paradies. Paradeisos. Das ist ein Schreibfehler. Paradeisos soll das heißen. S am Schluss. In Eden, gegen Osten, und setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Hier wurde das Wort, das hebräische Wort Gan, Garten, einen Garten in Eden, wurde übersetzt mit ein Paradies in Eden. Also im Alten Testament, in der griechischen Übersetzung, kommt das Wort Paradies bereits vor für den Garten Eden. Und jetzt wissen wir auch, woher das kommt, dass wir über das Paradies sprechen, wenn man von dem Garten, wo Adam und Eva war, spricht. Das kommt von der Septuaginta her. Im Alten Testament steht dort nicht Paradies. Aber die Übersetzung ist gut, denn das griechische Wort Paradeisos kommt vom Persischen her. Im Altpersischen gibt es das Wort Pairidaeza. Das bezeichnet ein umzäuntes Gebiet. Auch ein hebräisches Wort hat man vom Persischen her übernommen als Fremdwort. Hebräisch Pardes, umzäunter Garten, Park, Forst. Ich habe hier alle drei Stellen angegeben, wo das vorkommt. Im Hohenlied, Prediger und im Buch Nehemia. Also wir sehen einen Zusammenhang zwischen dem Garten Eden und dem dritten Himmel. Der Zusammenhang wird uns aber noch deutlicher werden im Weiteren. Jetzt gehen wir zunächst einfach mal zur ersten Stelle über das Paradies im Neuen Testament. Lukas 23, Vers 43. Ich lese schon Vers 42. Dort hat der mitgekreuzigte Verbrecher, der sich bekehrt hat, gesagt: Gedenke meiner, Herr, wenn du in deinem Reiche kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Übrigens, das ist so gewaltig. Der Mitgekreuzigte glaubte also offensichtlich, dass der Gekreuzigte in der Mitte einmal als König in seinem Reich erscheinen wird. Der sah ihn jetzt da am Kreuz und wusste, der wird wiederkommen. Und er sagt, gedenke, meiner Herr, wenn du in deinem Reich, wörtlich sogar Königreich, kommst. Muss man sich mal vorstellen, was der für einen Gesinnungswandel durchgemacht hat und plötzlich in dem, den er vorher gelästert hatte, nach Matthäus, plötzlich sieht er den Messias, der wiederkommen wird. Und der Herr sagt ihm nicht, ja, ich werde dann an dich denken, wenn ich im Königreich komme, in der Zukunft. Sondern er sagt ihm, Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Nicht im Reich des Messias hier auf Erden, sondern im Paradies. Und er sagte, gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Also dann einmal in der Zukunft. Und der Herr sagt, nein, nicht in der Zukunft. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und er sagt einfach, gedenke meiner. Dass er also, dass der Herr sich seiner erinnert und ihm wohltut. Aber der Herr sagt auch viel mehr. Heute wirst du mit mir, in Gemeinschaft mit mir, im Paradies sein. Es sind also drei Punkte. Der Ort soll ein anderer sein, nicht im Reich, sondern im Paradies. Nicht dann mal in der Zukunft, sondern heute. Und nicht nur einfach seiner gedenken, sondern in Gemeinschaft mit ihm dort. Also der Verbrecher durfte am gleichen Tag wie der Herr Jesus nach dem Tod ins himmlische Paradies eingehen, weil er sich noch bekehrt hatte. Das Paradies wurde im Judentum unter den Rabbinern genannt der Schoß Abrahams. Und diesen Ausdruck finden wir in der Geschichte in Lukas 16. Ausgerechnet im gleichen Evangelium, wo über das Paradies gesprochen wird, wird auch über den Schoß Abrahams gesprochen. Es ist eine Geschichte, nicht ein Gleichnis, wie oft gesagt wird. Unten in der Fußnote habe ich eine Begründung, warum es kein Gleichnis ist. Erstens mal, der Text dort in Lukas 16 spricht nicht von einem Gleichnis. Oft wird in den Evangelien ausdrücklich über Gleichnisse gesprochen. Dann weiß man, jetzt kommt ein Gleichnis. Also hier haben wir schon mal objektiv gesagt, keinen Hinweis im Text, dass es ein Gleichnis sein soll. Weiter, in Gleichnissen im Neuen Testament kommen nie Eigennamen vor. Und hier werden wir finden den Namen Lazarus, Abraham und Mose. Lukas 16, 20 und 29. Auch nie werden in Gleichnissen historisch bekannte Personen erwähnt. Gut, Lazarus, wir kennen ihn nicht mehr. Aber Leute, die in der Geschichte ganz bekannt waren, werden hier erwähnt wie Abraham, Mose und die Propheten. Lukas 16, 29. Das kommt nie vor in Gleichnissen. Also wir haben hier überhaupt nicht davon auszugehen, dass es sich um ein Gleichnis handelt, sondern um eine Geschichte. Ich lese. 16, 19. Es war aber ein gewisser reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Es war aber ein gewisser Armer mit Namen Lazarus, der an dessen Tor lag, voller Geschwüre. Und er begehrte sich von den Brosamen zu sättigen, die von dem Tisch des Reichen fielen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln getragen wurde in den Schoß Abrahams. Da haben wir den rabbinischen Ausdruck für das Paradies. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und in dem Hades, wichtiger Ausdruck, darauf kommen wir zurück, seine Augen aufschlagend, als er in Qualen war, sieht er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleicherweise das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er sprach aber, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, damit er ihnen ernstlich Zeugnis gebe, auf dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber spricht zu ihm: Sie haben Moses und die Propheten, lass sie die hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er sprach aber zu ihm: Wenn sie Moses und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Hier wird also wirklich der Vorhang zum Jenseits geöffnet. Nicht in einem Gleichnis, sondern in einer wirklichen stattgefundenen Geschichte. Also jetzt gehen wir mal erst so weit, dass wir hier den Ausdruck der Schoß Abrahams herausnehmen als Bezeichnung für das Paradies. Paulus verwendet noch einen weiteren Ausdruck und nennt in Philipper 1, Vers 23 diesen Ort schlicht bei Christus. Das heißt, bei dem Messias. Philipper 1, 23. Ich werde aber von beiden bedrängt, indem ich Lust habe, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Denn es ist weit besser. Das Bleiben aber im Fleisch ist nötiger um euretwillen. Bei dem Messias sein. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Nicht wahr? Von daher leitet sich auch der Ausdruck, kann man den Ausdruck herleiten, bei Christus. Wieder als ein Ausdruck für das Paradies. Es ist weit besser, also herrlicher, als hier auf Erden zu sein. Aber Paulus sagt, ich muss hier sein. Ich habe eine Aufgabe. Darum sagt er, aber es ist nötig, dass ich jetzt noch da bleibe. Obwohl ich Freude habe, Lust habe, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Aus dem, was wir bisher gefunden haben, schließen wir das Paradies, der Schoß Abrahams bei Christus, das ist der Ort der Abgeschiedenen, der Verstorbenen. Und jetzt gehen wir und bekommen eine Brücke dadurch zu Offenbarung 6, Vers 9. Dabei müssen wir wissen, in Kapitel 4, Vers 1 wurde Johannes in den Himmel entrückt. Und von dort weg beschreibt er alles, was er im Himmel gesehen hat. Ich lese jetzt also darum zuerst 4,1. Nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune mit mir reden, sprach: Komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und weiter beschreibt dann Johannes, was er sah. Alsbald war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand in dem Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und so weiter. Ich lese jetzt Kapitel 6, Vers 9. Und als es, das Lamm Gottes im Himmel, das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen der, welche geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächest du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen, einem jeden, ein weißes Gewand gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet würden. Also wir nehmen einfach wahr, was sieht Johannes hier im Himmel? Einen Altar. Und am Fuß des Altars sieht er die Seelen der, die ermordet worden waren, als Zeugen. Das ist offensichtlich der Brandopferaltar im Himmel. Nicht wahr? Beim Brandopferaltar in Jerusalem, vor dem Tempelhaus war der, da goss man jeweils das Blut der geschlachteten Tiere an den Fuß des Altars. Und hier wird nicht gesprochen über Blut, sondern hier wird gesprochen, Johannes sah unter dem Altar, also ganz unten am Altar, die Seelen der, welche geschlachtet worden waren. Nun ist es interessant, dass ja das Blut der Opfertiere, wird ja in 3. Mose 17 erklärt, die Seele oder man kann auch übersetzen, das Leben ist im Blute. Ja, so ist der Zusammenhang zwischen dem Blut und den Seelen hier. Johannes sieht also die Seelen unten am Altar, da wo man in Jerusalem in der entsprechenden, am entsprechenden Ort jeweils das Blut hingegossen hatte. Aber was stellen wir weiter fest? Diese Seelen im Himmel, die können sprechen. Die können Gott im Gebet ansprechen. Hier, diese rufen um Rache. Und dann wird ihnen ein Priestergewand gegeben. Wir sehen, das ist eine Tempelsituation. Altar, die Seelen und jetzt die Priestergewänder. Einem jeden wurde ein weißes Gewand gegeben. Und es heißt, ihr müsst noch warten. Es braucht noch einige Zeit und es werden noch andere hierher kommen, als nachdem sie getötet sein werden. Jetzt können wir den Schluss ziehen. Aha, also was wir hier sehen, da mit dem Altar vor dem himmlischen Tempel, da sind wir wo? Im Paradies. Das ist der Schoß Abrahams, das ist bei Christus. Und noch etwas, jetzt wird klar, dass alles, was hier beschrieben wird, ab Kapitel 4, Vers 1, was Johannes so im Himmel sieht, das hängt alles damit zusammen. Er sieht nämlich noch anderes, ich habe das hier alles aufgeführt. Was er sieht in Kapitel Offenbarung 4 bis 6, da sieht er Gott auf seinem Thron. Kapitel 4, Vers 2. Das ist die himmlische Bundeslade mit den Cherubim-Engeln darüber. Die Bundeslade im Tempel auf Erden war ja jeweils der Thron Gottes. Das war der Thron Gottes. Und jetzt sehen wir einen originalen Thron im Himmel. Das ist die himmlische Bundeslade. Die sieht Johannes. Übrigens in 11, Vers 19 spricht er ausdrücklich über diesen Thron als Bundeslade. Ich lese vor. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen. Die Bundeslade. Im Himmel. Und der Tempel Gottes im Himmel. Nun, wir wissen ja, in 2. Mose 25 und folgende, wo Mose die Stiftshütte gezeigt bekommen hatte, die er machen sollte, da wurde ihm der originale Tempel im Himmel gezeigt und es wurde ihm gesagt, mache alles ganz genau nach der Vorlage, die dir auf dem Berg gezeigt worden war. Also Mose hatte damals schon einen Blick in den Himmel und sah den originalen Tempel, den er kopieren sollte, in der Stiftshütte. Und jetzt Johannes, 1600 Jahre später, wird in den Himmel entrückt und er sieht wieder den originalen Tempel. Darum den Thron Gottes, die Bundeslade, aber noch mehr. 4 Vers 4, da sieht er 24 Älteste mit weißen Priestergewändern. Und Johannes hat sofort verstanden, was das ist. Die 24 Älteste in Jerusalem, im Tempel, das waren die Häupter der 24 Priesterklassen. Das waren die Ältesten. Und jede Priesterklasse gab es einen Ältesten. Er sieht also eine Priesterschaft versammelt im Himmel. Dann sieht er den siebenarmigen Leuchter im Himmel, Kapitel 4, Vers 5, sieben Feuerfackeln. Dann sieht er das Waschbecken, 4, Vers 6. Er sieht die vier Cherubim-Engel um den Thron hier, 4, 6 bis 8. Er sieht ein Buch mit sieben Siegeln in der Hand Gottes, 5, Vers 1. Dann sieht er das Lamm Gottes wie geschlachtet, 5, Vers 6, das ist der Herr Jesus Christus. Weiter sieht er eine unzählbare Schar von Engeln, 5, Vers 11. Und jetzt kommen wir zu unserer verlesenen Stelle. Dann sieht er den Brandopferaltar, 6, 9. Und später, Kapitel 8, Vers 3, sieht er den goldenen Räucheraltar, 11, Vers 19 habe ich schon erwähnt. Überhaupt den Tempel Gottes im Himmel sieht er, die Bundeslade. Und später, Kapitel 15, Vers 2, sieht er Menschen, die im Himmel das Lied Moses und das Lied des Lammes singen. Das ist eine Sabbatfeier im Himmel. Wir können das schnell aufschlagen. Also man staunt, die Offenbarung ist ein Himmelsbuch, das im Detail beschreibt, wie das himmlische Heiligtum aussieht und was da geschieht. 15,2 Und ich sah wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt. In 1. Könige 7,23 wird das große Waschbecken vor dem Salomonischen Tempel genannt, das Meer. Es war aus Kupfer, aus blankem Kupfer. Aber das Himmlische ist so perfekt spiegelnd, dass es genannt wird wie ein gläsernes Meer. So blank, als wäre es aus Glas. Ja? Ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt. Und die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen. Und sie hatten Harfen Gottes und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig deine Wege, o König der Nationen. Wer sollte dich, nicht dich, Herr, fürchten und deinen Namen verherrlichen? Denn du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Johannes hat sofort realisiert, was das ist. Das hat er von Jerusalem her gekannt. Die Harfensänger, die levitischen Harfensänger, haben nämlich unter anderem im Priestervorhof, beim Altar, haben sie gesungen während dem Opfer. Gerade vor dem Waschbecken. Und jetzt heißt es hier, sie singen das Lied Moses und das Lied des Lammes. Das hat Johannes sofort verstanden. Nämlich zu seiner Zeit, als der Tempel noch stand, hat man immer am Sabbat aus 5. Mose 32 gesungen. Dieses wunderbare Lied von Mose, wo da auch der Vers vorkommt, der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und Sondertrug, gerecht und gerade ist er. Das ist das Lied Moses. Das hat man beim Morgenbrandopfer gesungen am Sabbat. Und dann das Lied des Lammes, das ist 2. Mose 15. Das Lied, das man nach dem Passa, nach dem Durchzug durchs Rote Meer gesungen hat. Das kam beim Abendbrandopfer, das ab 3 Uhr geopfert wurde. 9 Uhr Morgenbrandopfer, 3 Uhr Abendbrandopfer. Also er wusste sofort, das ist Sabbat. Aber das hat man ja im Alten Testament nicht, diese Einrichtung. Das kam erst im späteren Judentum auf, diese Sitte. Und wir kennen sie aus dem Talmud. Das heißt, ohne den Talmud wüssten wir nicht, dass es da um Sabbat geht, um eine Sabbatfeier. Und Johannes sieht, diese Menschen, die haben so viel durchgemacht an Versuchung und sie sind treu geblieben. Jetzt sind sie im Himmel. Und was tun sie? Sie sind in die Sabbatruhe Gottes eingegangen. Jetzt haben sie keine Versuchung mehr, keinen Druck. Jetzt sind sie in der Ruhe Gottes. Und so heißt es ja in Hebräer 4, dass für das Volk Gottes steht noch bevor eine Sabbatruhe. Das ist die Sabbatruhe, die Johannes hier sieht. Menschen, die durch schrecklichste Versuchungen durchgegangen sind, eingegangen in die Ruhe und sie können Gott preisen. Also nicht eingegangen in die Passivität, ja? Sondern sie sind da hier mit Harfen versehen und loben Gott für seine Treue und seine gerechten Wege. Ohne ihm irgendwie Vorwürfe zu machen. Warum hast du uns durch so schlimme Wege gehen lassen? Nein, sie singen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig deine Wege. Nichts von Bitterkeit. Das ist eindrücklich. Und weiter, was sieht Johannes? Er sieht dann in 15,8, sieht er die Schechina, die originale Schechina, die Wolkenfeuersäule im Himmel. Dann sieht er die Hochzeit des Lammes, die Ehefrau und die Geladenen, Kapitel 19, Vers 6 bis 9. Also, es stellt sich heraus, die Offenbarung ist ein richtiges Tempel-Himmelsbuch. Und noch etwas. Wir haben 4, Vers 1 gelesen. Johannes sah in der Vision eine Tür im Himmel. Die war offen. Das heißt nicht, die wurde geöffnet, 4 Vers 1, sondern sie war offen und dann hörte die Stimme, komm hier herauf. Und dann wird er in den Himmel entrückt. Ich bin mal durchgegangen durch die Bibel, wo überall wird der Himmel geöffnet. Man findet im Alten und im Neuen Testament eine ganze Reihe von Stellen, wo Menschen erleben, plötzlich wird der Himmel geöffnet. Zum Beispiel Hesekiel 1. Plötzlich wurden diesem frustrierten Propheten in der Verbannung die Himmel geöffnet. Aber in allen Stellen vor der Kreuzigung heißt es, der Himmel wurde geöffnet. Und in allen Stellen, die nach der Kreuzigung vorkommen, heißt es immer, der Himmel war offen. Nicht, wurde geöffnet. Und darum haben wir mit Berechtigung am Anfang das Lied gesungen, der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Also der Himmel, der dritte Himmel, steht eigentlich offen für die ganze Welt als Einladung. Ihr könnt hierher kommen, aber nur aufgrund des Opfers von Golgatha. Einen anderen Grund gibt es nicht. Und da kommt noch etwas dazu. Johannes geht ja dann in den Himmel hinauf und dann sieht er im Himmel, ich habe das bereits erwähnt, Kapitel 5, Vers 6, das Lamm Gottes wie geschlachtet. Also er sah ein Lamm mit der Schächtungswunde. Der Herr Jesus als Mensch im Himmel hat heute noch die Wunden von der Kreuzigung in Händen und Füßen und auch auf der Seite. Nach der Auferstehung hat man ihn daran erkennen können. Und wenn er einmal zurückkommen wird für das jüdische Volk, in Sacharja 3, 12, Vers 10 heißt es, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und dann in Kapitel 13, Vers 7, und wenn jemand zu ihm spricht, was sind das für Wunden in deinen Händen? Dann wird er sagen, das sind die Wunden, die mir geschlagen worden sind, im Hause der, die mich lieben. Also der Erlöser ist im Himmel. Wie geschlachtet, aber er lebt. Jetzt, Johannes kannte das. Immer wenn man damals in Jerusalem im Tempel das Brandopfer geschlachtet hat um 9 Uhr morgens, dann hat man die Tempeltüren außen geöffnet für das Volk, dass sie hinaufströmen können. Also die geöffneten Tore und das geschlachtete Lamm, das gehört zusammen. Und darum sieht er den Himmel offen. Aha, das Opfer ist, die Schächtung ist durchgeführt worden. Also wir sehen, wie viele Dinge aus dem Himmel, die sind bereits im Tempel zur Zeit der Evangelien praktiziert worden, so gewissermaßen als Vorgeschmack. Und das führt uns zum nächsten Punkt auf dem Blatt. Der Tempel im Himmel wird von dem Herrn Jesus das Haus meines Vaters genannt, nämlich in Johannes 14, Vers 2. Und jetzt ist es wichtig zu sehen, die gleiche Bezeichnung für den Tempel in Jerusalem hat er verwendet in Johannes 2, Vers 16. Er hat den Tempel gereinigt von den Verkäufern und er hat gesagt, Johannes 2, 16, nehmet dies weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Und dieser Ausdruck kommt nur noch einmal vor in der Bibel, das Haus meines Vaters, und zwar in Johannes 14, 2. Ich lese, an dem Vorabend vor der Kreuzigung gesprochen. In dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Im Haus des Vaters viele Wohnungen. Nun, die Jünger kannten das. Im Tempel gab es in unmittelbarer Nähe zum Allerheiligsten ein spezielles Gebäude, wo die Priester wohnten, schliefen, wenn sie Dienst hatten. Also der Herr Jesus spricht hier über den himmlischen Tempel und die himmlischen Wohnungen der Priester. Er will dorthin gehen, diese Stätte bereit machen und dann kommt er zurück zur Entrückung, um all die Gläubigen dorthin zu nehmen. Die Jünger kannten das alles vom Tempel in Jerusalem und für sie war das so vertraut, das war für sie ein Vorgeschmack von dem Schönsten, das noch kommt. Und in der Offenbarung ist das uns also so im Detail breit ausgeführt. Wir finden also viel mehr über das Jenseits in der Bibel, als man so gemeinhin annimmt. Jetzt kommen wir wieder auf die Erde und machen Pause. Wir sind vor der Pause gekommen bis zum Haus des Vaters. Und haben also gesehen, dass wir das sehr gut platzieren können innerhalb dieses himmlischen Tempels. Und wir dürfen ja nicht vergessen, die Erlösten, die durch Christus Erlösten, sind ja Könige und Priester. Offenbarung 1, Vers 5 sagt Johannes als Gruß den Gemeinden, B, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat, in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Erlösten sind Priester und Könige. Das erklärt übrigens gerade auch die 24 Ältesten im Himmel. Die haben weiße Gewänder und goldene Kronen. Und es sind Häupter der Priesterklassen. Sie vertreten in dem Sinn alle Erlösten im Himmel, die Priester und Könige sind. Und so sieht also Johannes gewissermaßen die Entrückten bereits im Himmel, dargestellt, symbolisiert durch die 24 Älteste. Da sind wir im Paradies und da haben wir auch die Märtyrer aus der Drangsalszeit. Das sind Gläubige, die nicht zur Gemeinde gehören, sondern bereits zum Zeitalter nach der Entrückung. Darum fordern sie Gericht und Rache. Das ist eine andere Sprache. Aber die sind auch da im Himmel. Und das führt uns nun zum nächsten Punkt, zum Thema das himmlische Jerusalem, der himmlische Berg Zion, das himmlische Vaterland. Wir haben also gesehen, Offenbarung 11, Vers 19, es gibt einen Tempel im Himmel. Nun, Galater 4, Vers 26 spricht über das Jerusalem droben, welches unsere Mutter ist. Hebräer 11, Vers 10 heißt es von Abraham, denn er erwartete die Stadt, welche Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. In Vers 16 heißt es von den Patriarchen, jetzt aber trachten sie nach einem besseren Vaterland, das ist himmlischen. Darum schämt sich Gott ihr nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Und den Erlösten des Neuen Testaments wird gesagt, Hebräer 12, Vers 22, ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln. Jetzt sehen wir, die Bibel spricht nicht nur über einen Tempel im Himmel, sondern auch noch über eine Stadt im Himmel, das himmlische Jerusalem und noch mehr über ein himmlisches Vaterland. Es gibt ein himmlisches Vaterland und in diesem himmlischen Vaterland gibt es eine Stadt, das himmlische Jerusalem, und dann gibt es noch den Tempel, den wir in der Offenbarung ganz besonders im Detail beschrieben gefunden haben. Und es gibt einen Berg Zion. Ja, das ist der Tempelberg. Einen himmlischen Berg Zion. Und jetzt wird uns deutlich, eben der Tempel in Jerusalem war einfach ein Abbild von dieser himmlischen Realität, wie auch schon die Stiftshütte früher. Und das Paradies in Eden war schon damals ein Abbild gewissermaßen von dem himmlischen Paradies. Jetzt wird einem vielleicht auch deutlicher, im Paradies, in 1. Mose 2, da gibt es ja auch eine Quelle. Und die wird dann zu Flüssen. Und es gibt da viele Bäume. Und wenn man schaut, die Beschreibung des Salomo-Tempels, da gibt es viele Palmen, die im Heiligtum an den Wänden eingezeichnet waren. Sieht man die Parallele zwischen Garten Eden und dem Heiligtum? Und von dem Hesekiel-Tempel heißt es ja in der Zukunft, Hesekiel 47, dass aus dem Tempel eine Quelle entspringen wird, die dann zu Flüssen wird. Jetzt merken wir, wie viel stärker der Garten Eden einen Zusammenhang hat mit dem himmlischen Paradies. Und noch etwas, in Eden finden wir auch die Cherubim, die den Weg zum Baum des Lebens versperrt haben. Und das finden wir im Tempel immer. Die Cherubim über der Bundeslade und die Cherubim am Scheidevorhang, die früher den Zugang zu Gott versperrt hatten. Aber mit dem Tod Christi ist der Scheidevorhang geöffnet, zerrissen, sodass der Zugang ans Herz des Vaters möglich ist. Also wir sehen, dass die Welt, die Erde, wie Gott alles erschaffen hat, viel mehr Himmlisches enthält, als wir vielleicht gedacht haben. Schon von Anfang an war das ein Bild des Himmlischen. Jetzt etwas ganz Kompliziertes. Und wenn man das nicht versteht, ist auch nicht so schlimm. In Offenbarung 21 wird doch über das neue Jerusalem gesprochen. Nicht über das Himmlische, das neue Jerusalem wird es genannt. Und wenn man Vers 9 liest, dann merkt man, das ist ja eine symbolische Beschreibung der Gemeinde Gottes. Es wird Johannes gesagt, schau, ich will dir die Frau des Lammes, das Weib des Lammes zeigen. Das ist eine Bezeichnung für die Gemeinde, die Brautgemeinde. Und dann sieht er das neue Jerusalem. Das ist eine symbolische Beschreibung der Gemeinde, die die Frau des Lammes ist. Aber diese Stadt, diese symbolische Stadt, wird beschrieben sehr konkret. Zum Beispiel auch, was die Dimensionen anbetrifft, wird es beschrieben als ein Würfel mit den Seitenlängen 2160 Kilometer. Wenn man die Stadien umrechnet, gibt das eine würfelförmige Stadt von 2160 Kilometer auf 2160 Kilometer auf 2160 Kilometer. Ja, das, damit man sich etwas vorstellen kann, das kann man so ungefähr in die USA einplatzieren. Aber da kommt noch die Höhe dazu, ja? Nun, wir können folgenden Schluss ziehen. Das himmlische Jerusalem als wirkliche Stadt im Himmel ist ja bereits ein Symbol von der Gemeinde. Und wenn die Gemeinde so beschrieben wird mit diesen Maßen, ist das wohl daher, dass das die Maße sind, die wirklichen Maße des himmlischen Jerusalems. Und jetzt kann man auch mal sich ausrechnen, wie viele Leute man da unterbringt. Es hat genügend Platz. Es hat genügend Platz. Es können alle kommen. Man kann ja mal ausrechnen, wie viele Menschen hat es wohl gegeben in der ganzen Menschheitsgeschichte. Ja, das ist also nicht ein Platzproblem. Der Himmel steht offen wirklich für jeden, der kommen will. Er muss einfach brutal, ehrlich brechen mit dem alten Leben, seine Schuld bekennen und das Opfer des Herrn Jesus für sich in Anspruch nehmen. Und dann gilt, der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gelitten, gekämpft darum. Jetzt kommen wir zur dritten Stelle über das Paradies. Die haben wir schon gelesen, 2. Korinther 12, Vers 4. Paulus war zu Lebzeiten ins Paradies entrückt worden und hörte Worte, die der Mensch nicht sagen kann. Das zeigt uns also etwas von dem Geheimnisvollen, was noch auf uns wartet. Offenbarung 2, Vers 7, da sagte Herr Jesus der Gemeinde in Ephesus, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher im Paradies Gottes ist. Also das ist wieder das himmlische Paradies und hier wird der Baum des Lebens erwähnt. Nun nicht der auf Erden, das Paradies auf Erden gibt es ja sowieso nicht mehr, muss man nicht mehr suchen, denn durch die Sintflut ist ja alles zerstört und verändert worden. Aber es war bereits ein Vorbild, ein Abbild von einem himmlischen Paradies mit dem Baum des Lebens, der auf Jesus Christus hinweist, der selber das Leben ist. Er wird die Nahrung sein für die Erlösten in alle Ewigkeit. Jetzt in dem Zusammenhang wird uns vielleicht eine Stelle klar, Hesekiel 28, wo der Fall des Satans beschrieben wird. Es geht dort um den Fürsten, den König von Tyros zunächst. Aber dann geht der Prophet über den Fürsten von Tyros hinaus und beschreibt diesen bösen Geist, von dem er getrieben war. Und da heißt es in Offenbarung 28, in Hesekiel 28, Vers 11. Und das Wort des Herrn geschah zu mir also: Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus und sprich zu ihm: So spricht der Herr, der Ewige, der du das Bild der Vollendung warst, voll von Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Allerlei Edelgestein war deine Decke: Sardis, Topas und Diamant, Chrysolit, Onyx und Jaspis, Saphir, Karfunkel und Smaragd und Gold. Das Kunstwerk deiner Tamburine und deiner Flöten war bei dir. An dem Tag, da du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein schirmender, gesalbter Cherub, und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligem Berg. Du wandeltest inmitten feuriger Steine. Vollkommen warst du in deinen Wegen, von dem Tage an, da du geschaffen worden, bis Unrecht an dir gefunden wurde. Durch die Größe deines Handelns wurde dein Inneres mit Gewalttat erfüllt und du sündigtest. Und ich habe dich entweiht von dem Berg Gottes hinweg und habe dich, du schirmender Cherub, vertilgt aus der Mitte der feurigen Steine. Es geht hier um Satan oder den Glanzstern, der zum Satan geworden ist. Er wird bezeichnet als ein Cherub. Das sind diese mächtigen, Gottes Thron bewachenden Engel, die haben wir in Offenbarung 4 auch gefunden. Und wir finden sie immer im Tempel in Verbindung mit dem Allerheiligsten. Und Satan war ursprünglich auf Gottes heiligem Berg, Vers 14. Und damit ist jetzt gemeint dieses himmlische Zion. Da war er Tempelwächter. Und weiter wird gesagt, dass wir bezeichnet als Vers 13: Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Sehen wir, wird wieder der Tempelberg im Himmel, der heilige Berg Gottes, wird da als Eden bezeichnet, als Garten. Und er war sogar ein Musikerengel. Das Kunstwerk deiner Tamburine und deiner Flöten war bei dir. Und dann sündigte er und wurde zum Satan. Ja, ich weiß. Absolut, ja, völlig. Und absolut nicht haltbar, weil die Wörter sind so klar. Gerade das Tamburin, das ist das normale Wort Dof für Tamburin. Also ich kann nicht nachvollziehen, warum die Stelle da entstellt haben. Also die Alte hat zu Recht, Vers 13, das Kunstwerk deiner Tamburine und deiner Flöten oder Pfeifen war bei dir. Zuerst werden die Edelsteine aufgezählt und dann kommt das. Gut, also Musik ist älter als die Sünde. Das hat schon seine Bedeutung, ja? Aber dann sehen wir auch die vielen Edelsteine, die ja erwähnt werden. In Verbindung mit dem Paradies in 1. Mose 2 wird auch gesagt von Edelsteinen und von Gold, das dort und dort ist. Also wir sehen, wie da eine ganz starke, deutliche Parallele besteht. Aber dann ist dieser Engel gefallen, zum Satan geworden. Und Gott hat ein Paradies auf Erden gemacht für den Menschen. Und dann kommt der gefallene Satan, kann das nicht ertragen, dass die jetzt dieses Glück haben, von dem er vertrieben worden ist, und brachte das erste Menschenpaar eben zur Rebellion gegen Gott, sodass sie das auch verloren hatten, das Paradies. Aber für uns Menschen gibt es ein Zurück im Gegensatz zur Engelwelt. Nach Hebräer 2 ergreift Gott die Engel nicht mehr, die gefallen sind, um sie herauszuführen, zu retten. Aber die Menschen haben die Möglichkeit, zurückzukehren. Und darum ist der Weg zurück zu Gott, das ist der Weg zurück zum Paradies. Aber nicht zum Abbild, sondern zum Original. Also der Weg zurück ist höher als das, was vorher war. Übrigens wird dadurch auch deutlich, wenn das himmlische Original wird genannt Eden, Garten Gottes und Gottes heiliger Berg. dass das Paradies, ich weiß nicht, wie ihr das euch vorstellt, darüber spricht man ja normalerweise nicht miteinander. Wie stellt man sich das vor? Ist das Paradies bei euch im Flachland oder ist es auf einem Berg? Ja? Schöne Gärten, ja, das ist klar. Aber Berg oder Flachland? Was? Flachland, ja. Aber man muss eigentlich eher davon ausgehen, von einem Gebirge. Denn die Quelle entsprang ja und daraus wurden vier Flüsse. Geht es also immer abwärts. Flüsse gehen ja nach unten, nicht nach oben. Ja? Genauso wie Euphrat und Tigris heute, die entspringen im Gebirge und gehen dann in die Tiefebene des Irak hinab. Jetzt wird aber auch klar, warum zum Beispiel in den heidnischen Mythologien solche Götterberge oder auch das Paradies wird bei vielen Völkern gibt es ja Paradiesgeschichten. Dass am Anfang war ein Paradies, es gab den Tod nicht und die Menschen waren glücklich und dann kam die Sünde. Das findet man bei den verschiedensten Völkern in der ganzen Welt. So wie dann auch nachher die Sintflut, sogar die Turmbau- und die Sprachenverwirrungserzählung findet man in der ganzen Welt, kann man die bei den Völkern wiederfinden. Also jetzt versteht man auch, warum oft das Paradies bei den Völkern als Berg gesehen wird. Und auch zum Beispiel der Olymp bei den Griechen, der Berg der Götterberg, wo die Glückseligkeit der Götter ist, ist ein Berg. Das sind alles Erinnerungen an eine Wirklichkeit, die aber verdreht und pervertiert worden ist durch den Götzendienst. Gut, jetzt kommen wir drittens zum Scheol.
Sie hörten soeben von Roger Libi den ersten Teil des Themas Die Bibel und das Jenseits.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745-8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihr Radio Neue Hoffnung.